bat mich, ihm ein Empfehlungsschreiben auszustellen. Er war Mitarbeiter bei uns, bei den Pfadfindern, und wollte doch so gerne zur Jugend mit einer Mission gehen. Nun, er war ein guter Mitarbeiter und ich habe ihm dieses Empfehlungsschreiben sehr, sehr gerne ausgestellt. Und dann ist er gegangen. Und jetzt am Freitag ist er wieder zurückgekommen und dann hat er berichtet. Unter anderem waren sie im Südsudan und in Uganda im Einsatz. Und ich habe ihn so gefragt, was habt ihr so gemacht? Ja, wir haben in der Hauptsache uns um Waisenkinder dort gekümmert und alles, dort geholfen mit und so. Ich sage, ja, interessant. Und was hat am meisten Eindruck bei dir hinterlassen? Ich sagte, weißt du, am meisten Eindruck hinterlassen hat, dass egal wie chaotisch die Situation war, Gott immer einen Weg gefunden hat, uns zu führen und zu leiten. So, also das fand ich so ein bewegendes Beispiel. Es geht nicht um das perfekte Außenrum, es geht darum, einfach online zu sein mit Gott. Und manchmal ist es so, dass man richtig kribbelig wird, wenn man nicht dieses Online hat. Als ich gestern Abend mich so ein bisschen auf die Predigt vorbereitet habe, wollte ich meine Online-Bibel aufschlagen und irgendwie war unser Internet total langsam. Also ich habe da 2 Minuten gewartet, bis der erste Kolosser da rankam. Ich dachte, gibt's doch nicht. Gut, alte Bibel rauf, geht ja auch wieder so, ne? Aber man wurde so kribbelig, weil das mit dem Online-Sein nicht geklappt hat. Und das, glaube ich, ist gut. Wir dürfen kribbelig werden, wenn das mit dem Online-Sein, wenn diese vertikale Verbindung zwischen Gott und uns gestört ist. Ich möchte 3 Fragen am Anfang stellen. Wozu bist du hier? Ist das, was du machst, genau jetzt das Richtige? Und hat es einen Sinn? Also ich darf euch schon mal eins sagen. Ihr seid heute Morgen genau am richtigen Platz. Denn Gottes Wort sagt uns, er möchte, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Erster Punkt, wir haben Gemeinschaft, wir sind richtig. Gottes Wort sagt uns, er möchte, dass wir sein Wort uns teilen. Also sind wir hier richtig. Ja, also schon mal genau der richtige Platz, wo du heute Morgen bist. Schon mal eine Geschichte, die gut ist. Aber manchmal ist es ja so in unserem Leben, dass wir so viel Zweifel haben. Ist das genau das? Bin ich an dem Punkt? Gott, willst du was anderes? Ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt, ich würde so gerne einmal in Gott reinschlüpfen und mich mit seinen Augen sehen. Ja, ich weiß ja, was in der Bibel über mich steht. Ja, aber ich würde das so gerne mal so richtig so und aus seiner Perspektive mich sehen. Ach, warum? Weil man immer noch manchmal mit sich selbst nicht so zufrieden ist und passt das und ach, die Zufriedenheit. Vor 3 Monaten kam ein Mann zu mir in die Firma und im Gespräch stellte sich raus, er war 3 Jahre lang obdachlos. War sehr gepflegt, sah überhaupt nicht wie ein Obdachloser aus. Und es kam dann raus, dass ich eben seine Adresse aufschreiben wollte und er mir sagte, ich habe im Moment keine. Und gut, dann haben wir erstmal dafür gesorgt, dass er eine Adresse kriegt. Wir haben ihm ein kleines Zuhause besorgt auf dem Campingplatz. Ein schöner Wohnwagen, 10 Meter langer Wohnwagen, gar nicht so verkehrt mit allem drum und dran. Hat er eine Adresse und jetzt nach 3 Monaten war es so weit, dass ich letzte Woche für ihn einen Job gefunden habe. Der Mann war Gas- und Wasserinstallateur und hatte vor 3 Jahren, kurz bevor er obdachlos wurde, seine Frau verloren. Und das hat ihn so kaputt gemacht, dass er zu nichts mehr Lust hatte, zu nichts mehr fähig war. Er hat seine Frau noch beerdigt, hat seine Sachen gepackt, auf sein Fahrrad drauf und dann war er weg. 3 Jahre hat er am Strand bei Cuxhaven gelebt, hat er mir erzählt. So, Jetzt habe ich eben dann den Job besorgt und der sollte ihn am 1. März antreten. Und am 1. März ruft der Arbeitgeber mich an und sagt, wissen Sie, wo der Mann ist? Ich sage, nö. Dann haben wir uns auf die Suche gemacht. Bin zu dem Wohnwagen hingefahren, bin zu einer Tochter, wo ich wusste, dass sie wohnt, hingefahren. Und der war einfach nicht zu treiben. 2 Tage später kam er dann bei uns an und sagte, ja, ich war schon in dem Wohnwagen, ich habe sie auch gehört, ich habe mich da aber im Klo versteckt. Ich konnte nicht, ich konnte diese Arbeit nicht annehmen. Ich merkte, das kann ich nicht. Ich möchte meine Freiheit haben. Sagt er, unten steht mein Fahrrad, meine Sachen sind schon alle drauf. Ich bin nur hier, weil ich Tschüss sagen wollte. Ich gehe wieder auf Wanderschaft. Gut, ich habe mir was anderes für den Mann vorgestellt. Ich dachte, wenn wir den wieder integrieren, schön, und das hat ja geklappt, und Job und alles. Aber das war nicht, was der Mann wollte. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Er konnte mich nicht verstehen. Und genau so geht's uns doch manchmal. Manchmal führt Gott uns irgendwelche Wege und wir sagen, kann ich nicht verstehen. Oder manchmal denkt sich, glaube ich, Gott von uns, ich habe ihm doch alles gegeben, dass er sich jetzt so verhält, kann ich nicht verstehen. Wobei ich glaube schon, dass Gott uns sehr wohl versteht, egal wie wir denken. Ich möchte aus 1. Kolosser 1 den Vers 28 am Anfang lesen. Diesen Christus verkündigen wir euch mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat, ermahne ich die Menschen und unterweise sie im Glauben, damit jeder Einzelne durch die Verbindung mit Christus reif und mündig wird. Andere Übersetzungen sagen auch vollkommen in Christus wird. Das ist das Ziel meiner Arbeit, dafür kämpfe ich und dafür mühe ich mich ab. Christus, der mit seiner Macht in mir wirkt, schenkt mir die Kraft dazu. Das ist der Christus, den Paulus verkündigt hat, der dafür sorgt, dass wir reif und mündig werden. Manchmal ist es ja so, wir wollen nicht jeden Christus hören, der uns verkündigt wird. Manchmal haben wir so ein Jucken in den Ohren, wir wollen nur den Christus hören, der uns gerade mal gut tut. Der vielleicht gerade sich um meine speziellen, jetzt anliegenden persönlichen Probleme kümmert. Den wollen wir dann manchmal gerne hören. Aber Paulus sagt uns hier, er verkündigt uns den Christus, der dafür sorgt, dass wir reif und mündig werden. Reif und mündig. Ja, in was reif und in was mündig? Schauen wir doch mal einfach noch mal ein paar Verse weiter vor, zum Vers 21. Auch ihr wart einmal weit weg von Gott. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, was ihr gedacht und was ihr getan habt. Durch seinen Tod hat euch Christus mit Gott versöhnt. Jetzt steht ihr ohne Sünde und jeden Makel vor Gott. Ich hätte euch am liebsten heute Morgen jeden so einen kleinen Spiegel mitgebracht. Wisst ihr, kennt ihr die Taschenspiegel? Ja? Hätte ich euch am liebsten geschenkt, aber als ich daran gedacht habe, hatte ich zu Hause natürlich keine 20, 30 Spiegel rumliegen. Das hat man ja so nicht. Aber so ein Spiegel, wo wir mal alle reinschauen können und wo wir dann mal sagen können, hey Gerhard, der dich da anguckt, guck mal, Kolosser sagt, du bist ohne Sünde und du bist ohne Makel. Wahrscheinlich hätte ich dann den Spiegel umgedreht. Hätte gesagt, der? Nö. Ja?
Aber das ist doch das Reife und Mündige, was der Paulus sagt, was er mit aller Leidenschaft uns verkündigen will. Dass Christus uns sagt, so sehe ich dich. Dafür bin ich gekommen, ohne Sünde und ohne Makel. Aber warum lassen wir uns immer von unseren Vorstellungen prägen? Gott hat doch ganz andere Vorstellungen. ...1980 war ich mit meiner Familie mit dem Wohnmobil in Ungarn unterwegs. Ich habe mir ganz was anderes vorgestellt, als wir da losgefahren sind. Aber in diesen 14 Tagen, die wir da unterwegs waren, habe ich zwei Begegnungen gehabt, und obwohl das jetzt über 30 Jahre her ist, habe ich diese zwei Begegnungen nie vergessen. Sie haben einen Teil meines Lebens sehr stark geprägt. Wir waren unterwegs, damals war Ungarn noch sehr stark kommunistisch, und wir waren unterwegs, um Bibeln und christliche Literatur ins Land zu schmuggeln. Da haben wir uns getarnt, eben als Familie, die im Wohnmobil Urlaub macht. Und unser Wohnmobil hat den doppelten Boden. Und da waren gut 150 Bibeln und nochmal gut 150 christliche Literatur auf Ungarisch drinnen. So, und wir dachten, jetzt sind wir die Helden, wir sind die Heroes und alles. So, bestens. Die erste Begegnung, die wir hatten, war am ersten Abend mitten in der Nacht, 10:30, eine Plattenbausiedlung in Budapest. Und wir hatten eine Kontaktadresse und wir wussten überhaupt nicht, wer das ist. Wir wussten nur einen Namen und die Adresse, und dort sollten wir einfach klingeln und dann sollte sich alles Weitere ergeben. Naja, mit ein bisschen Herzklopfen haben wir da geklingelt. Und dachten so, wir jetzt die Großen aus dem Westen können da irgendetwas. Und dann macht uns eine alte, kleine, verhutzelte Oma die Tür auf und sagt, ach, ich wusste, dass ihr kommt. Ist zwar schon was spät, aber ich wusste, ihr kommt noch. Woher wusste jetzt die Frau, dass wir kamen? Wir haben uns nicht angekündigt, wäre ja viel zu gefährlich gewesen. Wir haben nur einen Namen gehabt. Wir wussten nicht, dass das eine Frau ist. Wir wussten nicht, dass das eine ältere Dame ist. Nichts. Aber Folgendes ist passiert. Diese Dame hat in ihrer Plattenbausiedlung immer wieder Ausschau gehalten nach Leuten, die offen für das Evangelium sind. Mit denen hat sie Gespräche geführt und denen hat sie Bibeln gegeben. Und jetzt waren ihre Bibeln alle und sie hat sich am Morgen hingekniet und hat gesagt, Gott, meine Bibeln sind alle. Jetzt musst du dafür sorgen, dass ich neue krieg. Und Gott sagt zu ihr, hab keine Angst, liebe Schwester, heute Abend hast du neue Bibeln. Also wusste sie, da kommen neue Leute. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, ich komme ja so als Held. Und da habe ich ganz, ganz eindeutig gemerkt, das Einzige, als was ich komme, ist als ein ganz kleines Werkzeug, das Gott gebraucht. Und ich glaube, wenn ich nicht gekommen wäre, wäre ich mir sicher, hätte Gott irgendjemand anders zu dem Zeitpunkt hingeschickt. Denn wenn Gott verspricht, heute Abend hast du Bibeln, dann hält er sein Versprechen. Dann sind wir weitergefahren zu einer Familie nach Debrecen. Und dort in Debrecen, die Familie, die hat in einer äußerst zerfallenen Baracke gelebt, so möchte ich es mal ausdrücken. 7 Kinder. Ich glaube 7, es können auch mehr gewesen sein. Also 7 haben wir gezählt. Vielleicht waren da noch welche, die nicht da waren. Und denen haben wir nicht nur die Bibeln gebracht, sondern denen haben wir auch noch 2 große Kartons mit Lebensmittel gebracht, Weil das wussten wir, da ist eine arme Familie und da haben wir gesagt, da bringen wir Lebensmittel mit. Und da ist Folgendes passiert. Dann haben die diese Lebensmittelkartons genommen und dann haben sie einen kleinen Karton gemacht und da Sachen reingepackt und einen großen und da die anderen. Dann habe ich gefragt, was macht ihr da? Ja, dieser Karton, der große, den geben wir nach Rumänien. Das ist aber für euch. Nee, wir kennen da eine arme Familie in Rumänien und die braucht das. Für uns waren die eine arme Familie und wir haben gesagt, die brauchen das. Und die haben gesagt, wir kennen eine arme Familie und die brauchen das. Wisst ihr, diese zwei Begegnungen, die haben mich so geprägt. Meine Wertvorstellung, was ich tun kann. Und die Wertvorstellungen, die Gott uns manchmal ins Herz legt. Ich glaube, dass diese Familie in ihrer Armut gesegnet war, weil sie abgegeben hat. Und dass sie nie Mangel gelitten haben. Später haben wir uns geschrieben und auch ausgetauscht. Und die haben mir wirklich immer wieder geschrieben, wie sie von Gott versorgt werden. Warum? Eine andere Perspektive, die einfach da ist. So, und das, glaube ich, ist das, was der Apostel Paulus hier schreibt. Er möchte, dass wir reif und mündig werden. Reif, das heißt, dass wir überhaupt fähig sind, so zu leben, wie Gott es möchte, dass wir leben. Uns nicht in unserer Bauchnabelschau um uns kümmern, sondern die Sicht Gottes ist immer die Sicht auf den anderen. Und danke für die Einleitung. Mensch, wo bist du? Ich glaube, Gott ruft uns manchmal, Mensch, wo bist du? Ja, wo bist du? Versteckt hinter unseren Problemen, hinter unseren Sorgen. Könnte ja vor Gott nicht bestehen. Ich bin ja nackt. Oder was kann ich schon? Was habe ich schon? Gott sagt eins einfach, dafür sorg ich doch. Mach du dich doch einfach nur bereit. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind wir reich? Wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? 1. Timotheus 6, Vers 6. Jeder ist reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, das er hat. In dieser Definition war diese Familie in Debrecen reich. Die war zufrieden, die war so zufrieden, dass sie von ihrer Armut und dem wenigen, das wir da mitgebracht haben, noch abgeben konnte. Apostel Paulus schreibt weiter, denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Jo, zufrieden sein, wenn wir zu essen und zu kleiden haben. Aber wir haben doch noch so viele andere Wünsche, oder? Eine Sache, die wir nicht haben, und das entdecke ich immer mehr und immer häufiger, das ist eben genau diese Zufriedenheit. Sind wir wirklich zufrieden? Können wir jeden Abend sagen, danke Gott für diesen Tag? Auch wenn es ein Tag wäre, der uns nicht das gebracht hat, was wir unbedingt immer wollen. Meine Mama hat uns als Kinder ein Sprichwort gelehrt. Vielleicht kennt ihr das. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ich darf dankbar sein für das, was der Tag mir gebracht hat. Ob es jetzt gut war oder ob es schlecht war. Aber unsere ganze Gesellschaft, die geht doch dahin, als Kinder wünschen wir uns, älter zu sein, Teenager zu sein. Ja, warum? Ja, weil wir dann das oder das dürfen. Länger aufbleiben, mehr Fernsehen gucken, vielleicht ein Moped fahren, was bei mir so, ne? Meine Zünder damals. Und so weiter. Dann kommt man ins Erwachsenenalter. Ja, man wünscht sich ein Auto, man wünscht sich eine Familie. Irgendwann ist man verheiratet, wünscht man sich ein eigenes Haus und alles. Und so geht's weiter und weiter. Und es ist alles schön. Ich möchte hier nicht das Armutsevangelium predigen. Das ist alles schön. Aber die Frage ist, macht uns das zufrieden? Oder ist es einfach mal für eine gewisse Phase unseres Lebens so ein schönes Pflaster auf unsere Seele, uns geht's gut? Was macht uns zufrieden? Es gibt ganz tief in unserem Herzen eine Sehnsucht und diese Sehnsucht schreit nach Erfüllung. Im Psalm 42 können wir lesen, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinem Tempel kommen? Wann darf ich ihn anbeten? Die Nähe Gottes, die schenkt Zufriedenheit. Und dabei sind die äußeren Umstände überhaupt nicht wichtig. Es ist schön, eine Gehaltserhöhung zu kriegen. Es ist schön, einen guten Partner zu haben. Es ist schön, wenn Gott unsere Krankheiten heilt. Es ist schön, einen Urlaub zu genießen. Und es ist schön, Frieden innerhalb der Familie zu haben. Aber am allerschönsten ist Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ihr kennt das, Zeiten der Gemeinschaft mit Gott, man ist wie verändert aus solchen Zeiten rausgegangen. Warum suchen wir so oft das Äußere und nicht diese Gemeinschaft, dieses? Warum sind wir so oft zufrieden mit dem bisschen Begegnung, das wir mit Gott haben? Lass in uns eine Sehnsucht wachsen, Gott, nach mehr Begegnung mit dir. Ganz interessant, ich habe einen Bericht gelesen von der London School of Economics und die hat eine Glücksstudie gemacht. Und zwar hat sie 54 Länder in unserer Welt verglichen. Unter anderem war auch Deutschland bei diesem Land. Und Deutschland ist von diesen 54 Ländern auf Platz 42 gelandet im Glücksindex. Und das Land, das auf Platz 1 gelandet ist, war Bangladesch. Ich will euch nur mal ein paar Zahlen sagen. In Bangladesch wohnen 162 Millionen Einwohner, in Deutschland 81 Millionen. In Bangladesch haben die eine Bevölkerungsdichte von 1246 auf dem Quadratkilometer. Da geht's also etwas enger zu, weil wir haben nur 234. Die Bangladescher haben eine durchschnittliche Lebenserwartung, Schnitt Mann und Frau von 66. Bei uns ist es über 80. 75% der Bangladescher Bevölkerung verdienen unter 45 Euro im Monat. Und von diesen 75% verdienen wiederum 40% unter 30 Euro im Monat. Nur damit ihr nicht denkt, dass das ja Luxus ist, weil er dort wenig das Geld man für viel weniger Geld leben kann. Wollte euch nur mal sagen, also bei uns kostet ein Liter Sprit 1,50 Euro und in Bangladesch kostet der 90 Cent. Das heißt also, mit den 30 Euro im Monat können die noch nicht mal einen Tank voll machen und dann war's das. Da war nichts mehr über dann für Leben oder Lebensmittel oder sonst was. 63% der Bangladescher arbeiten in der Landwirtschaft. wobei 90% dieser Leute in der Landwirtschaft weniger als 4000 Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche haben, die sie bewirtschaften können. Also ich meine, 4000 Quadratmeter landwirtschaftlich zu bewirtschaften, da könnte ich vielleicht gerade meine Familie ernähren, aber auch nur vielleicht. Da darf es auch keinen Ernteausfall geben. Aber die waren auf Platz Nummer 1 der Zufriedenheit. Über 90% der Bangladescher haben bestätigt, dass sie mit ihrem Leben sehr oder ziemlich zufrieden sind und dass sie glücklich sind. Macht also Reichtum glücklich? Du hast die Genesis zitiert heute Morgen. Wenn wir da reinschauen, ist es ganz interessant. Gott hat angefangen, schöpferisch tätig zu sein. Und nach jedem Tag, was lesen wir? Es war gut. Da hat er die Feste gemacht. Oh, es war gut. Da hat er dann die Lichter am Himmel gemacht. War gut. Und so weiter. Und als er uns Menschen gemacht hat, stand, es war sehr gut. Fand ich interessant, ja. So, alles gut. Alles, was Materie um uns rum ist, ist gut. Aber als er uns Menschen gemacht hat, hat er gesagt, hey, sehr gut. Und was hat er dann gemacht? Gefeiert. Hat gesagt, so, ist doch alles sehr gut, jetzt lass uns feiern. Gott schenkt uns doch alles, wirklich alles zur Verfügung, das wir brauchen. Warum freuen wir uns manchmal so wenig über die Dinge, die Gott uns schenkt? Warum feiern wir manchmal so wenig mit Gott? Einer der Psalmen, die man als Kinder auswendig lernt, ist der Psalm 23. Oh, was steht da? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Neudeutsch könnte man übersetzen, weil Gott mein Hirte ist, habe ich alles, was ich brauche. Ich freue mich richtig, dass ich in 3 Wochen mit 15 meiner Pfadfinder runtergehen darf nach Serbien. Ja. Wir werden 20 Kilometer von Novi Sad entfernt. Novi Sad ist eine Stadt, die in den Kriegen immer sehr stark bebombt wurde. Im Zweiten Weltkrieg und jetzt im Serbienkrieg und alles. Und 20 Kilometer davon entfernt gibt es eine Schule. Und seit dem Krieg, und der ist ja nun auch schon über 10 Jahre vorbei, wurde diese Grundschule, ist eine Grundschule für kleine Kinder, geplündert. Da gibt es nur noch 20% aller Heizkörper. Da gibt es keine einzige Toilette, kein einziges Waschbecken mehr. Ist alles weg. Dafür gibt es aber noch solche Löcher in den Wänden. Und wir hatten Kontakt mit dem Missionar, der dort vor Ort ist, und so kamen wir ins Gespräch und ich freue mich, dass 15 unserer Rangers sich bereit erklärt haben, Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, da gehen wir runter, da helfen wir. Gestern habe ich per Zufall auf der Bank eine Mutter eines dieser Kinder kennengelernt. Die hat mich angesprochen, also ich kenne sie schon, aber sie hat mich dort angesprochen und sagt, mein Sohn, und das ist kein Kind aus unserer Gemeinde, mein Sohn freut sich schon so, dass er da helfen darf. Und weil ich merke, dass mein Sohn sich so freut, anderen was Gutes zu tun, haben mein Mann und ich beschlossen, wir wollen das unterstützen. Sagen Sie mir, wo ich eine dicke Spende hin überweisen kann. Die Sehnsucht in uns ist doch da, uns nach was anderes auszustrecken als nur noch etwas für uns. Ich hoffe, es ist mein Gebet, wenn ich mit diesen 15 Leuten dort runtergehe, dass diese Woche Einsatz dort etwas verändert im Leben, den Blick anders rumführt. Wir wollen nicht nur helfen, wir wollen wirklich zulassen, dass Gottes Blick in den Einzelnen sich verändert, dass etwas passiert. Gott sagte, es war sehr gut. Und was haben wir in 1. Kolosser 1, Vers 28 am Anfang gelesen? Dass wir vollkommen sind. Nun dürfen wir heute Morgen mal unseren Zweifel auf die Seite legen und sagen, da bleib. Ich nimm dich nicht mehr. Ich zweifle nicht mehr. Ich schaue jetzt in den Spiegel und sage, ja. Sehr gut. Und warum? Wegen Golgatha. In 4 Wochen feiern wir Ostern. Wir leben in der Karzeit. Einige haben sich jetzt schon in den letzten 1-2 Wochen aufgemacht, gesagt, okay, die 4 Wochen vor Ostern, wir fasten. Ich kenne einige, die sagen, ich faste Fernsehen. Ja, ist gut. Habe ich Zeit, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen. Andere sagen, ich faste Süßigkeiten, ist auch nicht schlecht. Ja, zumindest ich könnte es gut gebrauchen. Was wir nicht fasten sollten, ist die Gemeinschaft mit Gott. Die sollten wir intensivieren. Wo sind die Gespräche, wenn man sich trifft, wo es um Gott geht? Nur um Gott. Am Anfang unserer Ehe, ich habe die Geschichte schon ab und zu mal erzählt, falls ich sie hier schon mal erzählt habe, seht mir nach. Das sind dann die Dinge, die nicht im Konzept stehen. Am Anfang unserer Ehe hatten wir eine Zeit, da sind wir umgezogen, weil ich einen Ruf gekriegt habe, eine Jugendarbeit zu übernehmen. Und der Umzug hat aber bedeutet, dass ich arbeitslos war. Und wir haben im Grunde noch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt. Und irgendwie aus irgendeinem Grund meinte damals die bayerische Regierung, dass wir auch keinen Anspruch auf Unterstützung haben. Und so haben wir beide ein bisschen gejobbt. Also alles gekriegt. Und im Wesentlichen habe ich irgendwie so handarbeitlich gejobbt am Bau und so. Und das hat gereicht für die Miete. Und meine Frau hat eine Tankstelle geputzt. Das waren 30 D-Mark in der Woche. Und das hat gerade mal gereicht für Lebensmittel. Und dann kam eines Tages Besuch zu uns. Interessante Leute. Meine Frau kannte die von früher. Und wir haben den ganzen Abend nur über Jesus geredet. Es war interessant, obwohl meine Frau ihre alten Bekannten über 10 Jahre nicht gesehen hat, die hatte sie auf der Kinderfreizeit, haben die sich mal kennengelernt. Also da gibt's ja eine Menge zu erzählen von dir und von mir. Das waren 2 Sätze. Ja, ihr habt geheiratet, wir sind hierher gezogen, gut. Und was, warum? Ja, wegen Jesus. Und dann ging's los. Dann haben wir bis um 2 Uhr nachts, die haben erzählt von Jesus und wir haben erzählt von Jesus und unsere Herzen gingen auf über Jesus. Kein Wort über uns. Um 2 Uhr sind sie endlich weg und wir haben dann noch ein bisschen aufgeräumt und plötzlich sagt meine Frau zu mir, hast du da 80 D-Mark hingelegt? Nee, sage ich, woher soll ich 80 D-Mark haben? Und das war genau eine Summe von einer Rechnung, die wir zahlen hätten müssen, die demnächst anstand. Und in dem Gespräch über Jesus kriegt der Mann, wir haben das hinterher eruiert, einen Impuls, er soll Geld da lassen. Und als wir beide mal kurz draußen waren, öffnet er sein Portemonnaie und sagt zu seiner Frau, ich habe den Impuls, wir sollen Geld da lassen, zieht einen 20er raus und sagt seine Frau zu ihm, ich hatte auch den Impuls, aber ich hatte den Impuls, gib alles. Und wie schön, wenn Männer auf Frauen hören. Und so hat er 80 Euro gegeben. Das war das, was wir eigentlich vor Gott gebracht haben, war eine Rechnung, die da war, die 80 D-Mark damals. Und so hat Gott uns versorgt, obwohl wir nicht an uns gedacht haben. Und genau das ist es, was Gott möchte. Er möchte, dass unser ganzes Denken, unser ganzes Handeln auf ihn ausgerichtet ist. Und er sagt, weil ich dich so sehe, brauchst du keine Angst haben, dass du zu kurz kommen wirst. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Was er uns nicht gibt, das brauchen wir auch nicht. Manchmal, denke ich, suchen wir Gott, weil wir seine Hand wollen. Seine Hand, die uns hilft. Und es ist gut, auch mal seine Hand zu suchen. Aber viel wichtiger ist, ihn zu suchen. Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ich wünsche mir, ich kann so eine tiefe Sehnsucht in euch erwecken. Merkt ihr das so? So, das wünsche ich mir. So, das ist auch das, was im Moment so in meinem Herzen brennt. Den Leuten einfach zu sagen, hey, such Gott, der ist nicht ein Gott, der euch einengt. Wenn man bei Arbeitskollegen mit nichtchristlichen Freunden oder so über Gott spricht, was für ein schlimmes Bild steht in unserer Gesellschaft von Gott. Da ist der Polizist, der nur sagt, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Oder da ist der, der sich sowieso nie um einen kümmert. Da hat er sich nicht gekümmert und da hat er sich nicht gekümmert. Und im Grunde waren es alles egoistische Wünsche. Aber ich möchte so gerne unserer Gesellschaft das Bild malen, wie unser Gott uns sieht und wie er sich wirklich um uns kümmert. Wie er uns wirklich Zufriedenheit schenken kann. Wir lesen in 1. Korinther 13, die Frucht des Geistes ist Liebe, Friede, Freude. Also wenn ich Liebe, Frieden und Freude habe, ratet mal, ob es mir dann gut oder schlecht geht. Brauche ich mehr? Ein Vers aus England, so ein, wie man so sagt, so ein Sprichwort, heißt, ein zufriedenes Gemüt ist ein unaufhörliches Fest. Und im Psalm 116, Vers 7 lesen wir, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Ich finde unserem Gott so gut. Was tut er uns denn nicht Gutes? Ja? Ich weiß, dass mein Klavierspiel nicht gut war. Aber es war besser, als wenn ihr ohne Klavier gesungen habt. Hat er euch etwas Gutes getan mit meinem stümperhaften Spiel? Und wir denken doch so oft, oh, nein, durch deine kleinen Dinge will Gott etwas Positives tun. Lass uns doch einfach sagen, danke Gott, dass du mir jetzt die Möglichkeit gibst, was Gutes zu tun. Und ich will Ausschau halten danach, etwas Gutes zu tun. Ich will mich bestreben. Und es müssen nicht immer die großen Dinge sein. Nicht jeder muss nach Uganda reisen und dort in Waisenheimen mithelfen. Nicht jeder kann nach Serbien fahren und Schulen renovieren oder sonst was. Aber Zufriedenheit ausstrahlen und in dieser Zufriedenheit den anderen auch zu sagen, ich darf so sein, weil ich gerade heute Morgen eine tolle Begegnung mit meinem Jesus hatte. Das wird doch die Welt verändern, oder? Das glaube ich. Und das ist genau das, was Kolosser sagt, er möchte, dass wir reif und dass wir mündig werden. Ein unreifes Kind, das ist ein Kind, das ständig herumquengelt. Ein reifes Kind weiß, es kann nicht alles haben, aber Papa gibt ihm das, was es braucht. Reif und mündig. Wir dürfen es werden in Christus. Ich weiß, in vielen Bereichen sind wir reif und mündig. Ich möchte euch ja nicht sagen, dass ihr nicht reif und nicht mündig seid. Aber ich möchte einfach mal wieder den Fokus darauf lenken, auf unsere Zufriedenheit, dass wir auch schon reif und mündig sein dürften und dass wir es neu einnehmen dürfen, dieses schöne göttliche Land, das er uns schenken möchte. Hat jemand was dagegen, lachend und strahlend durchs Leben zu gehen? Gibt's hier einen? Ist gut, das wollen wir doch. Wir können es tun und wir können es schaffen mit Jesus Christus. Und das ist so wunderbar. Wisst ihr, und den einen oder anderen von euch, den hat Gott dann noch ausgestattet mit so viel mehr. Den hat er ausgestattet mit einer guten Arbeit, mit einem guten Gehalt, mit einer intakten Familie. Warum? Damit wir andere segnen dürfen. Ich höre mit einer Geschichte auf, die ich gehört habe, als ich 15 Jahre alt war und die mich seitdem nicht mehr verlassen hat. In 15 Jahren war ich ein ganz stolzer Gockel. Ich, der Größte, Schönste, hatte auch einige Sachen, die mir leicht fielen. Ich weiß nicht, ich war ein charmanter, junger Mann und die Mädels sind mir nachgelaufen. Warum, weiß ich bis heute nicht, aber es war so. Ja. Und ich dachte wirklich, ich bin so der Größte. Und Gott hat mich dann aber ganz schön gepackt. Und dann hat er mich erstmal dahin geführt, dass er gesagt hat, also fang doch erstmal an, ein bisschen für mich zu tun, bevor du anfängst, nur an dich zu denken. Und so bin ich, als Gott mir das so beigebracht hat, eines Tages auf einen Missionseinsatz gefahren, habe meine 6 Wochen Schulferien geopfert und bin nach Trier gefahren und habe dort einfach mitgeholfen bei einer Straßenmission, bei einer Zeltmission. Und auf dieser Zeltmission, auf dieser Straßenmission gab es einmal eine Vormittagspredigt für uns Einsatzleute und die hat mich einfach getroffen. Und der Pastor hat es wie folgt beschrieben. Er sagt, dass Gott vor uns steht und fragt, was kannst du mir geben? Ach, sagen wir, ich habe nicht viel. Ich habe 20 Euro im Portemonnaie. Ach, sagt Gott, du hast ein Portemonnaie. Sehr interessant. Weißt du, will gar nicht die 20 Euro, gib mir doch gleich mal dein ganzes Portemonnaie. Ja, Gott, okay, kannst du gerne haben, mein Portemonnaie. Dann ist eh mein Sakko leichter. Wie, was sagt Gott, du hast ein Sakko? Mal her mit dem Sakko. Ja, okay, kannst auch mein Sakko gerne haben, ist ja nicht so schlimm, ist ja warm. Und wenn es Winter wird, dann frieren wir ja auch nicht, wir haben eine warme Wohnung. Wie, sagt Gott, du hast eine warme Wohnung? Ist ja interessant. Die würde ich gerne haben. Und wo soll ich dann mit meiner Familie hin? Ach, eine Familie hast du, mein Gott. Ist ja auch, ist ja schön. Was hast du denn? Ja, Frau und 2 Kinder. Ach so? Ja. Wie, Gott? Ja, aber du hast doch gesagt, du willst mir alles geben. Ja, aber... Das hat meine Wohnung, meine Familie und hast ja schon alles von mir. Sagt Gott, und was ist mit dir? Genau das hat mich damals so stark beeindruckt, das ist mir so hängen geblieben. Und dann sagte er, ihr braucht ja nicht denken, dass Gott euch eure Familie, eure warmen Wohnungen, eure Autos oder sonst was wegnehmen will. Jetzt kommt Gott und sagt, pass mal auf, mein lieber Gerhard. Ich habe da eine wunderhübsche Frau und 2 Kinder. Die möchte ich dir gerne geben. Aber denk dran, das ist meine Frau.
Ich stelle sie dir zur Verfügung. Das sind meine Kinder. Du darfst auf sie aufpassen. Und ich habe auch eine tolle Wohnung für dich. Aber es ist meine Wohnung. Und wenn ich sage, mach sie mal auf für andere, denk dran, meine Wohnung. Wenn ich als Wohnungsinhaber sage, schließ mal das Tor auf und lass mal die Nachbarn rein, ne? Du darfst da drin wohnen, aber meine Wohnung. Und mein Auto, wenn ich sage, dann fahr mal jemand besuchen, der alt und arm und krank ist, mein Auto, dann setzt du dich in mein Auto und fährst dahin. Stellt dir zur Verfügung. Und da sind wir so viele Dinge groß geworden. Gott will uns überhaupt nichts wegnehmen. Nein, er möchte uns so reich beschenken. Warum? Damit wir reich beschenken können. Und nun kommt der Hammer. Im Himmel wird's mal dafür Lohn geben. Das heißt, Gott stattet dich jetzt mit Dingen aus, die du benutzen darfst, damit er dich einmal belohnen darf. Ich finde das traumhaft. Ich brauche gar nichts von mir selbst. Ich brauche nur die Dinge benutzen, die Gott mir gibt. Und er hat sie mir gegeben, damit er mir mal eine Belohnung geben darf. Also wenn das nicht ein großartiger Gott ist, weiß ich nicht, was noch großartig sein soll. Und in dem Zusammenhang, lass uns von diesem Gottesdienst gehen, zufrieden, mit einem neuen Blick von uns selbst und mit einem neuen Blick für unsere Umwelt. Amen.